Deutschlandfunk Kultur Interview.
Diese Woche war natürlich eine Woche, die sehr im Zeichen gestanden hat, innenpolitisch mit Reaktionen am Mord von Walter Lübcke. Denn Stefan E., der mutmaßliche Täter, hat die Tat gestanden. Er hat auch gesagt, es hat damit zu tun, dass sich Walter Lübcke so für Flüchtlinge eingesetzt hat, dass er so diejenigen kritisiert hat, die sich so dagegen stellen. Und in dieser Woche sind auch weitere Personen festgenommen worden. Ein mutmaßlicher Verkäufer der Tatwaffe sowie ein Mann, der den Kauf vermittelt haben soll. Überhaupt, diese ganze Woche ist mein Eindruck, schnittchenweise, scheibchenweise immer weitere Details, immer weitere Möglichkeiten der Verbindung in die rechtsextreme Szene hinein. Was ist Ihr Eindruck? Sie beobachten die Bundespolitik, Sie beobachten alle Parteien im Parlament. Welchen Eindruck hat dieser Mord und dieses Geständnis auf die politische Szene in Berlin gehabt?
Also zunächst einmal, glaube ich, gibt es eine relativ breite Erleichterung, wenn man dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen kann, darüber, dass die Ermittlungsbehörden von vornherein alle Möglichkeiten geprüft haben und nicht wie damals beim NSU-Fall einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen haben. Es gab ja nicht sofort Hinweise darauf, sondern es hat eine Zeit lang gedauert und dem sind sie dann aber auch sehr konsequent nachgegangen. Und leisten nach allem, wie man das von außen beurteilen kann, da eine gute Arbeit. Das wird auch im politischen Raum immer wieder gewürdigt. Und ansonsten gibt es zwei Reaktionen. Die eine ist die Feststellung teilweise und auch der Vorwurf, dass man die Gefahr von rechtsextremer Gewalt zu lange vertuscht hat, nicht wahrnehmen wollte, ignoriert hat. Und jetzt, wo ein Repräsentant des Staates betroffen ist, da besonders drauf schaut, und er ist ja nun nicht das erste Opfer von rechter Gewalt, da scheint mir eine Verschiebung jetzt auch in der Wahrnehmung stattzufinden, bis hin zum Bundesinnenminister, der ja zum ersten Mal bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes angefangen hat mit der Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt. In den letzten Jahren waren das immer die Bedrohung durch den Islamismus, die ja auch weiter besteht. Ich glaube, es wäre sehr problematisch, jetzt zu versuchen, das eine gegen das andere da auszuspielen. Und die zweite Reaktion ist die im politischen Raum natürlich eine sehr intensive Diskussion darüber, wie hat sich das politische Klima in Deutschland verändert. Ist es ein Nährboden, wie es der Bundestagspräsident gesagt hat, für solche Taten geworden? Und inwieweit muss man aufpassen, dass man das nicht noch weiter anfeuert? Beziehungsweise welche Parteien sind da möglicherweise auch mitverantwortlich? Und haben sich natürlich viele Augen und viele Vorwürfe auch auf die AfD gerichtet diese Woche.
Unter anderem von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die AfD hat ja dann auch doch schon einiges getan in dieser Woche, um dann noch mal klar Stellung zu beziehen. Also wenn wir uns das mal anschauen, Dienstag, der Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann erklärt, hätte es den von Kanzlerin Merkel zu verantwortenden, ich zitiere, Massenzustrom von Migranten nicht gegeben, würde Lübcke noch leben. Dann am Mittwoch ein bayerischer Landtagsabgeordneter, der bei einer Gedenkrede für Lübcke sitzen geblieben ist. Gleichzeitig auch die Rede von Wolfgang Schäuble im Bundestag. Da hat Alice Weidel sich dann umgedreht und hat vermeintlich signalisiert, hört auf zu klatschen. Das ist sehr viel diskutiert worden und man muss natürlich nicht jede Äußerung und nicht jede Aktion interpretieren, aber trotzdem sind es doch eine ganze Menge von Kleinigkeiten, die schon etwas aussagen.
Ja, also diese Äußerung von Herrn Hohmann ist natürlich unfassbar, solche Zusammenhänge herzustellen. Die AfD hat ja reagiert auch auf die Vorwürfe gegen sie, dass mit dem Vorwurf auf die andere, auf die Altparteien, wie die AfD ja immer sagt, dass versucht werde, diesen Mord gegen sie zu instrumentalisieren. Aber man muss einfach sagen, es sind so viele einzelne Äußerungen aus dieser Partei und auch aus der Fraktion gekommen, dass der Vorwurf zumindest mir berechtigt erscheint, dass sie zu einer Erhitzung, wenn Sie so wollen, des politischen Klimas hier ganz eindeutig beigetragen hat. Ich wäre sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, die AfD ist mit Schuld an dem Mord an Walter Lübcke. Das ist immer, so eine Tat ist immer die Tat eines Täters. Daran darf sich auch nichts ändern. Trotzdem gibt es natürlich ein Klima, was sich ja insbesondere auch dann in den Reaktionen im Internet und so auf diese Tat geäußert hat, auf das Politik Einfluss nehmen kann. Und da würde ich auch sagen, da hat die AfD jetzt nicht gerade eine vorbildliche Rolle gespielt.
Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat in dieser Woche, am Donnerstag genauer gesagt, so eine digitale Unterstützungskampagne für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker starten wollen. Donnerstag für Demokratie. Da ging es darum, den sozialen Netzwerken diesen Menschen mal Tribut zu zollen. Und er hat die AfD da explizit ausgeschlossen. Er hat sich an alle gewandt, außer die AfD. Und meine Frage da war, ist das eigentlich der richtige Weg, das so konsequent zu machen? Weil wenn es darum geht, dass wir sagen, der Ton ist auch mit dafür verantwortlich, dass wir so ein gereiztes Klima haben, dann ist dieses generelle Ausschließen meiner Meinung nach eigentlich eine zu pauschale Antwort gewesen.
Ja, das ist schwierig. Es ist natürlich immer die Frage, wie auch AfD-Kommunalpolitiker, die es ja inzwischen in vielen Orten gibt und nach diesem Jahr wahrscheinlich noch viel mehr und auch in den Landtagen, wie die sich dann im Einzelnen verhalten. Und es ist eben leider immer wieder so, dass Einzelne, nicht alle, aber doch Einzelne durch sehr unerfreuliche, unangenehme, ja, demokratiefeindliche und auch extremistische Äußerungen auffallen. Und das macht es eben wirklich schwer, auf so eine Partei dann in dem Sinne, wie es auch Joachim Gauck ja neulich in einem Interview gesagt hat, zuzugehen. Mhm. Ich finde, das erste Signal müsste mal von der anderen Seite kommen, dass da verbal mal ein bisschen abgerüstet wird. Und dann könnte man ja immer noch überlegen, wie man dann bei solchen Aktionen mit der AfD umgeht. Aber zunächst, finde ich, spricht wenig dafür, sie da einzuschließen.
Sie haben schon den Bundesinnenminister auch erwähnt, Horst Seehofer, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Und der wird jedes Jahr vorgestellt. Die Zahlen sind auch dieses Jahr erschreckend. 24.000 in etwa, davon die Hälfte gewaltbereit an Rechtsextremen ist einmal nur. Und trotz der NSU-Morde, die ja noch gar nicht so lange her sind und auch die Aufarbeitung, die eigentlich immer noch weiterläuft, ist dieser Bericht ja trotzdem für die breite Öffentlichkeit immer sehr abstrakt geworden. Er hat in diesem Jahr zwei Gesichter bekommen, den Täter und das Opfer in diesem Fall. Hatten Sie das Gefühl, dass das auf Horst Seehofer einen Eindruck gemacht hat? Er hat ja schon einiges ankündigen wollen, was jetzt getan werden soll. Was halten Sie davon?
Ja, ich glaube schon, dass das Eindruck auf ihn gemacht hat. Übrigens nicht nur diese konkreten Taten, sondern auch der wachsende Antisemitismus. Er hat das auch in seiner Rede im Bundestag wiederholt betont. Das ist etwas, was ihn beschäftigt. Das nehme ich ihm auch ab. Was die Methoden der Bekämpfung angeht, da gibt es einige Punkte, wo man wahrscheinlich wirklich mal etwas gründlicher reinschauen müsste, wo ich auch kein Experte bin. Es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf an den Verfassungsschutz, da in gewisser Weise zu blockieren, weil man die eigenen V-Leute da auch nicht von den Honigtöpfen der Information, wie es eine linken Politikerin genannt hat, abziehen möchte und damit Ermittlungen oder Erkenntnisse auch eher blockiert. Das ist sicherlich eine Diskussion, die man jetzt führen muss, denn eines ist ja auch offensichtlich, auch wenn Stefan E. bis jetzt ein Einzeltäter war, der Gehilfen hatte, was den Waffenerwerb anging, gibt es doch, auch wenn es kein Netzwerk auf den ersten Blick gibt, immer wieder Verbindungen auch zwischen diesen Leuten. Einer der beiden Festgenommenen war schon mal im Zusammenhang mit den NSU-Ermittlungen aufgefallen. Also dieser Verdacht eines losen Netzwerkes, ja, der ist ja nicht von der Hand zu weisen und da wird man tiefer reinschauen müssen. Und wenn Sie auf diese Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel schauen, die angeblich jetzt schon Leichensäcke und sowas für ihre Vorhaben bestellt hat, 200 Stück, dann muss man sagen, da kommen in letzter Zeit wieder Dinge ans Licht, die es deutlich erforderlich machen, dass man da genauer von den Ermittlungsbehörden her und auch von politischer Seite drauf schaut.